Ich will jetzt hier zunächst erstmal Gäste vorstellen, die hier zugeschaltet sind, um mit mir über 100 Jahre Kapp-Putsch und die Ereignisse dieser Tage vor genau 100 Jahren zu sprechen. Zum einen freue ich mich, dass Klaus Gietinger hier mit dabei ist. Er ist Regisseur und Autor, hat kürzlich das Buch vorgelegt Kapp-Putsch 1920 Abwehrkämpfe Rote Ruhrarmee, erschienen im Schmetter Verlag und jetzt hier am Telefon. Schöne Grüße. Hallo Klaus.
Hallo, guten Tag. Schmetterling Verlag heißt der übrigens.
Schmetterling Verlag, ja. Und außerdem dabei ist Bernd Langer, seit den 80er Jahren in der autonomen Szene organisiert, Mitbegründer des Kollektivs Kunst und Kampf und auch immer wieder bemüht um eine Auseinandersetzung mit der Geschichte der Arbeiterbewegung. Er hat auch ein Buch über den Kapp-Putsch kürzlich vorgelegt, Kapp-Putsch und antifaschistischer Widerstand Deutschland 1919 bis 1920 im Unrast Verlag. Schön, dass du auch dabei bist. Hallo Bernd.
Ja, hallo. Es ist noch nicht ganz fertig, das Buch, aber ich hoffe, dass es in den nächsten 14 Tagen irgendwie mal die Endfassung erreicht.
Genau, und im Laufe des Magazins kann ich jetzt auch schon ankündigen, dass Patrick Wagner aus Halle hier mit zugeschaltet werden wird. Er ist Professor für Zeitgeschichte an der Martin-Luther-Universität in Halle und bemüht sich da auch immer wieder um eine Beforschung der Lokalgeschichte und was da hier abging in diesen Revolutionsjahren 1918 bis 1923. Mit euch beiden würde ich zunächst gerne erstmal so die allgemeinen Ausgangsbedingungen besprechen, wenn es um den Kapp-Putsch, um 100 Jahre Kapp-Putsch geht. 1920 vielleicht erstmal die Frage an Klaus. Wir haben ja sozusagen seit den Revolutionen, seit diesem Revolutionsjahreswechsel 1918, 1919 nochmal sozusagen eine Entwicklung. Das heißt, die Weimarer Verfassung ist verabschiedet und es gab auch nochmal einen Wechsel dann in der Regierung. Es ist die Weimarer Koalition an der Macht. Klaus, vielleicht kannst du zunächst erstmal beschreiben, was war das für eine Regierung, die da am Ruder war?
Ja, das war eine Koalition aus Mehrheitssozialdemokraten, aus der Deutschen Demokratischen Partei, also es waren Liberale und dem Zentrum, das waren so die katholischen Vorläufer der CDU. Also es war eine bürgerlich-SPD-Koalition. Und es wurde eigentlich die Politik fortgesetzt, die auch die SPD schon im Januar und vorher, also als es ohne die USPD weiterging, durchgesetzt hat. Und das war eine Militarisierung, eine weitere Militarisierung trotz verlorenem Krieg durch die Freikorps, durch Zeitfreiwilligenverbände, durch die Sicherheitspolizei. Das war eine paramilitärische Polizei. Und es gab auch Einwohnerwehren, es gab Streikbrechertrupps, die technische Nothilfe. Insgesamt ungefähr 1 Million Soldaten mit Stahlhelm. Wenn man vergleicht, das kaiserliche Heer hatte in Friedenszeiten nur 750.000. Ja. Das ist auch eine Geschichte, die kaum erwähnt wird, dass also die unter der Führung der SPD und dann der Weimarer Koalition sozusagen eine Durchmilitarisierung der Gesellschaft versucht wurde, wogegen dann aber die Entente, also die Alliierten, Versailler Vertrag versucht haben, das abzuwürgen.
Genau, das ist dann der nächste Punkt, den man besprechen müsste. Ich würde nochmal bei sozusagen diesen ganzen freiwilligen Einheiten, die Klaus jetzt angesprochen hat, bleiben. In diesem Revolutionsgeschehen und danach spielen ja die Freikorps-Einheiten eine große Rolle, die auch ein Bündnis eingehen mit der SPD, um die weitergehenden Forderungen, den weitergehenden Verlauf der Revolution zu unterbinden. An Bernd die Frage, was hat sozusagen in diesen Anfangsjahren der Weimarer Republik, was haben die Freikorps da für eine Rolle gespielt? Wie kann man die beschreiben?
Na, es gibt sehr unterschiedliche Freikorps. Die Freikorps, die putschen am 1920, sind vor allen Dingen sogenannten Baltikumer. Es gibt ein Zusatzabkommen zum Versailler Vertrag. Darin ist festgelegt, dass Deutschland verpflichtet ist, die baltischen Staaten, die 1918 ihre Unabhängigkeit erklären, vorher gehören sie zu Russland. Diese Unabhängigkeit ist natürlich insofern bedroht, dass die Sowjetunion das nicht so gerne sieht und deswegen muss die Unabhängigkeit verteidigt werden. Dazu müsste man britische oder französische Soldaten dahin schicken. Die haben da aber keine großartige Lust drauf sozusagen. Der Krieg ist zu Ende, die Leute wollen nach Hause. Also wird Deutschland in einem Zusatzprotokoll dazu verpflichtet, im Baltikum seine Truppen stehen zu lassen. Also es darf die nicht abziehen. Es ist exterritorial, die Regierung hat daran überhaupt gar kein Interesse. Da Revolution ist, laufen natürlich viele nach Hause, vom Ost her, also warum soll man dann noch kämpfen sozusagen? Und so werden dann Freiwillige ins Baltikum aufgerufen und so existieren dann diese, kommen dann diese Baltikum-Freikorps-Leute zustande, die dann tatsächlich die Unabhängigkeit dieser Staaten eine Zeit lang garantieren, dann auf eigene Karte Politik machen. Das ist dann eine sehr interessante Geschichte, würde aber hier sicherlich zu weit führen. Jedenfalls werden sie dann 1920er zur Jahreswende, werden sie dann aus dem Baltikum wieder zurück nach Deutschland geholt. Und das sind die vor allen Dingen, die dann diesen Umsturz damit befördern.
Aber kann man sagen, dass diese Baltikumer Freikorps, dass das eben besonders rechte, besonders reaktionäre Kräfte sind? Warum sind die da so der herausragende Akteur?
Oh, das ist eine längere Geschichte. Natürlich sind das Rechte. Also das heißt, nennt sich ja dann Eiserne Division. Das ist der Majorbischof, der die dann anführt und so weiter. Und die sind auch mit den konterrevolutionären russischen Kräften zusammen. Das ist ein General, Avalov heißt der und so weiter. Das, wie gesagt, das sind schon also politisch ganz klar konterrevolutionär eingestellte Leute. Der General von der Goltz ist ja das, der das sozusagen am Anfang managt, bevor sie da auf eigene Karte kämpfen. So, dass sie also sich als antibolschewistische Kämpfer da verstehen. Zum anderen ist es so, dass viele von diesen Soldaten einfach auch damit gelockt worden sind, wenn sie einen Monat für Lettlands Unabhängigkeit kämpfen, kriegen sie lettische Staatsbürgerschaft und ein Stück Land. Davon ist dann irgendwann nicht mehr so die Rede und da kommt also einiges zusammen. Die kommen dann zurück nach Deutschland, haben überhaupt keine Perspektive mehr, im Grunde genommen außer abgerüstet zu werden und das verfestigt dann diese Einstellung. Man kann später feststellen, dass Baltikum-Kämpfer immer die besonders aggressiven Leute sind, also ob das dann später in der SA ist oder so weiter. Und die meisten haben diesen Baltikum-Hintergrund, fast zu vergleichen mit den Faschisten in Italien, wo die Arditi ja, diese Kühnen, ist ja auch so eine Militärtruppe, für die Faschisten dann diese besondere Gruppierung dann darstellen. Das kann man, also ich vergleiche hinken immer, aber irgendwie kann man das schon so ein bisschen sehen.
Genau, um die Abrüstung soll es dann aber im Jahr 1920 gehen. Und zwar ist das ja eine Bestimmung sozusagen der Koalitionsmächte, die als Sieger aus dem Ersten Weltkrieg hervorgegangen sind. Und im Versailler Vertrag wird eben auch festgelegt, dass dann die Reichswehr reduziert werden soll und diese Freikorps-Einheiten sollen aufgelöst werden. Die Frage an Klaus, wie reagieren darauf denn dann die militaristischen Kreise?
Ja, ich muss nochmal ergänzen, das sind nicht nur die Baltikumer gewesen, da zum Beispiel das die Marinebrigade Löwenfeld und die Marinebrigade Erhard, die ja sozusagen die absoluten Stützen dieses Putsches waren, das waren keine, im Wesentlichen keine Baltikumer. Ja. Das waren also auch schon präfaschistische Freikorps, die in Deutschland gewirkt haben. Und die waren auch besonders antisemitisch und radikal und haben auch schon das Hakenkreuz am Stahlhelm gehabt. Nicht nur die, auch zum Beispiel das Bayerische Freikorps Epp, ja, die hatten auch Hakenkreuze an ihren Waffen und sogar Studenten aus Tübingen und aus Stuttgart. Also das war schon weit verbreitet, nicht nur bei den Baltikumern. Aber es war natürlich dann so, es sollte ja die Reichswehr nicht nur verringert werden, sondern es sollten ja diese ganzen paramilitärischen und militärischen Verbände aufgelöst werden. Und die Regierung hatte da keine andere Chance. Sie musste das durchsetzen, weil ja sonst Deutschland besetzt worden wäre. Und wider Willen haben sie das übrigens durchgesetzt. Ja. Und das war jetzt sozusagen der Auslöser für den General Lüttwitz, der einer der höchsten Generäle war in der Reichswehr und der sich natürlich stützte auf diese zwei besonders brutalen Freikorps, Löwenfeld und Erhard. Und der nutzte das jetzt sozusagen zu putschen. Und in diesem Putsch sollte natürlich noch viel mehr als diese Auflösung rückgängig gemacht werden, sondern da sollten praktisch die ganzen Errungenschaften, sagen wir mal die wenigen Errungenschaften der Novemberrevolution, 8-Stunden-Tag, Frauenwahlrecht, Parlamentarismus, das sollte alles rückgängig gemacht werden und die wollten so eine Ständediktatur haben. Ja. Und unterstützt wurde das natürlich auch von Teilen der Industrie. Und dieser Kapp, der ja den Putsch den Namen gibt, der war ja nicht nur Generallandschaftsdirektor, wie er immer genannt wird, sondern der war auch Aufsichtsrat der Deutschen Bank. Ja. Also die Banken spielen da auch eine Rolle. Und auch so Leute wie der Luxemburg-Mörder Waldemar Pabst, der ja ein Drahtzieher war vor dem Herrn, der hatte in der Nationalen Vereinigung, hat er die ganzen Putschleute zusammengefasst und auf den Putsch hingearbeitet.
Du hast jetzt schon angedeutet, was sozusagen für Vorstellungen oder für Ziele damit verbunden sind. Vielleicht können wir das noch so ein bisschen ausführen. Was für eine Gesellschaftsform schwebt denn vor? Oder vielleicht auch ganz konkret, was sind die Schritte, die diese Putschisten dann planen? Und wie, ja, sozusagen stellen Sie sich das vor, wie so ein Putsch dann abzulaufen hat?
Ja, die waren, was das angeht, relativ naiv, muss man auch sagen. Ja. Denn sie haben gedacht, sie können ohne Unterstützung, ohne Massenunterstützung, können sie so einen Putsch machen. Ja. Sie haben gedacht, nur sich auf große Teile der Reichswehr und der Freikorps sich stützend, könnten sie diesen Putsch machen. Ja. Zwar hat der Papst immer wieder vorgeschlagen, man müsste doch Ebert oder Noske zum Diktator machen, aber das war nicht drin, das wussten die zwei, dass sie sich das nicht leisten können, dass es dann zum Generalstreik kommt. Also die Putschisten waren sehr putschistisch eingestellt, ja, hatten keinen Massenhintergrund, wie das ja dann ein paar Jahre später, 1933 war, die Nazis, die waren eine Massenpartei, ja, und die hatten große Massen auch hinter sich, ja. So war das eben nicht beim Kapp-Putsch, sondern da war im Wesentlichen Teile der Reichswehr und eben dieser ganze militärische Apparat und eben Teile des Kapitalismus hinter denen, ja. Also ein anderer Teil war übrigens eher davon nicht so angetan, weil es gab ja dieses Stinnes-Legin-Abkommen von 1918, wo also sozusagen schon ein Deal gemacht worden war zwischen den Kapitalisten und den Gewerkschaften. Und da wollten die nicht hinter zurück. Die hatten natürlich Angst, wenn jetzt ein Putsch kommt, dann kommen die Bolschewisten oder halt dann kommt die bolschewistische Bewegung, die Spartakisten. Ja, da hatten sie wahnsinnig Angst vor. Ja, die kommen dann und da haben sich Teile der Kapitalisten gedacht, das ist schlechter als dieses Stinnes-Legin-Abkommen und haben sich da neutral verhalten. Ja.
Nun kommt es also am 13. März zu diesem Putsch und ich würde interessieren, wie die organisierte Arbeiterschaft darauf reagiert hat, zunächst erstmal, weil vielleicht können wir so ein bisschen sozusagen einfangen, wie war denn die Stimmung und wie waren denn die Voraussetzungen in der Arbeiterschaft, wie kam da diese Nachricht an, vielleicht an Bernd?
Ja, also wie kam die Nachricht an? Also erstmal vielleicht nochmal zu Erhard und Löwenfels, es gibt eben diesen Abrüstungs Brimborium, 1919 fängt das ja schon an, dann Umsetzungen, also das im Freikorps Erhard sind dann tatsächlich 1920 eine ganze Menge Leute aus dem Baltikum auch in Löwenfels integriert. Es gibt da Umsetzungen, sogar Russen sind da teilweise dabei, aber natürlich nicht Erhard selbst und seine Führungscrew. Diese Sache wird ziemlich spontan vom Zaun gebrochen von dem Lüttwitz. Die marschieren ein vom Truppenübungsplatz Döberitz aus nach Berlin, sind ungefähr 6.000 Marinebrigadesoldaten. Die Reichswehr schießt nicht auf Reichswehr, wie General Seeg das ja bezeichnet. Also sie haben keinen Widerstand, der in Berlin entgegengesetzt wird. Und darauf mobilisiert sich die Basis spontan, würde ich sozusagen sagen. Also es wird gesagt, wir treten in den Streik. Die führenden ADGB und so weiter, die Organisationen, die befördern das dann auch, organisieren das auch. Aber ich würde sagen, es geht wirklich von der Basis aus, weil was soll man auch anders machen? Waffen hat man nicht zur Verfügung, also sagen wir auf alle Fälle erstmal, wir machen da nicht mit. Und dann machen die Arbeiter und Arbeiterinnen nicht mit, das machen aber auch die Beamten nicht mit. Das ist ein großes Problem für die Putschisten, dass die Beamten nicht mitmachen. Sie auch diese Geschichte, die Anekdote überliefert, wie der eine Typ, der diese ganzen Stempel hat für die Dokumente, um sie zu unterzeichnen, die in die Aktentasche nimmt und mit rausgeht. Das heißt, sie können ihre eigenen Pamphlete nicht autorisieren mit diesem Stempel. Das hört sich an wie eine Nebengeschichte, ist wohl aber in der Situation sehr wichtig. Und im Grunde genommen ist diese, ist das auch von den Putschisten gar nicht in der Überlegung. Erstmal entkommt ja die Regierung sozusagen an über Dresden nach Stuttgart, aber die Gewerkschaften haben sie gar nicht auf dem Plan. Also es gibt jetzt keine Bemühungen, Gewerkschaftsspitze zu verhaften. So können die da in Berlin tatsächlich sich dann zusammensetzen und diesen Streik dann auch organisieren.
Ich habe so ein bisschen auf so diese organisatorische Vorbedingung vielleicht auch abgezielt, weil wenn du betonst, dass von unten da diese Dynamik sehr groß gewesen ist und es klar war, wir arbeiten jetzt nicht weiter, wir treten in den Streik. Das heißt auch sozusagen das Mittel des politischen Streiks, das war schon vorher im Bewusstsein und es war auch klar, wenn sowas passiert, dann sozusagen kann das wie ein Lauffeuer rumgehen. Also das braucht ja Vorbedingungen dafür.
Ja, natürlich müssen die Organisationen mitmachen. Also die müssen natürlich dazu aufrufen, die müssen das initiieren. Das kannst du nicht einfach so aus dem Stand raus machen. Aber dieses Bewusstsein, dass man sich verweigert, dass man gleich sagt, wir machen nicht mit, wir wollen diese Rechtsdiktatur nicht, das muss, so wie die Faktenlage da liegt, eindeutig von unten ausgegangen sein. Es ist nicht so, dass sich erst die Spitzen zusammen, die sitzen sich auch zusammen. Also ich will jetzt nicht gegen die Spitzen reden oder so. Das hält natürlich alles zusammen, aber es ist auf alle Fälle etwas, was auch in der Bevölkerung sozusagen, gibt es eine große Menge von Leuten, die sagen, wir haben da keinen Bock drauf.
Also die Gewerkschaftsspitzen rufen zum Streik auf und ich würde an Klaus auch nochmal die Frage richten, in dieser Frühphase, was spielt denn die SPD da für eine Rolle? Da ist ja immer interessant, sich die verschiedenen Ebenen anzuschauen, also was an der Spitze passiert und vielleicht was an der SPD-Parteibasis auch passiert, aber genau, was für eine Rolle spielt in dieser Anfangszeit des Streiks da die SPD?
Ja, es ist ja immer so leicht umstritten, wer denn jetzt diesen ersten Streikaufruf der Regierung unterschrieben hat. Ja, also da stehen halt alle SPD-Mitglieder der Regierung, inklusive dem Reichspräsidenten Ebert, stehen da drunter, unter Parteivorsitzende Otto Welz. Ja. Es heißt immer, der Pressesprecher Rauscher hätte das entworfen und die anderen hätten wohl zugestimmt. Ja. Also in letzter Minute wurde dieser Aufruf rausgegeben. Das war schon etwas seltsam, weil ja jahrelang die Spitze der SPD gegen einen politischen Massenstreik war, im Gegensatz etwa zu Rosa Luxemburg. Und dann haben sie noch schnell rausgejagt und sind dann eben geflohen. Und wie der Bernd schon sagte, ist natürlich auch schon spontan einiges entstanden an der Basis. Und dann kamen die ganzen Gewerkschaften dazu. Und dann wurde das halt ganz schnell ein riesiger Streik. 12 Millionen haben da mitgemacht, wohl auch die Beamten und die Angestellten. Und das war jetzt aber sozusagen ein Dammbruch in der Zusammenarbeit zwischen SPD oder Weimarer Koalitionsregierung und den Freikorps und der Reichswehr. Das war für die natürlich ein Dammbruch. Generalstreik, das war Bolschewismus. Ja, das schreiben die auch, das ist Bolschewismus. Ja. Und deswegen mussten die SPD-Spitze und die Regierung musste dann wieder zurückrudern. Sowohl in Dresden als auch in Stuttgart haben sie gegenüber den Militärs erklärt, wir haben das nie unterschrieben. Ja, also das ist natürlich, das kann man nur wirklich als Verrat eigentlich bezeichnen. Ja. Nur deswegen, oder es war klar, sonst hätte das Militär sich nicht neutral verhalten oder sie auch nicht geschützt. Ja. Es war zum Beispiel in Stuttgart sogar so, dass da nicht das Militär sie geschützt hat, sondern die Landespolizei. Ja. Und eben zum Teil Studentenverbände. Ja. Also es ist total verrückt. Es war sozusagen ganz knapp, dass nicht alle Militärs gegen sie eingestellt waren. Und sie haben sich nur gerettet dadurch, dass sie gelogen haben, wir haben das nicht unterschrieben. Ja. Und in dem Moment haben sie sozusagen einen neuen Pakt mit denen geschlossen. Ja. Und haben dann diesen Generalstreik von sich aus auch bekämpft, sind nach Berlin zurückgekehrt und haben gesagt, so, jetzt ist Schluss mit Streik, ja, und wer das nicht macht, den schicken wir die Reichswehr auf den Hals und haben natürlich noch dazu gesagt, das machen wir aber nur mit denen, die republikanisch geblieben sind. Und das Gegenteil war der Fall, 80-90% derjenigen, die dann die Rote Ruhrarmee zusammengeschossen haben, waren Putschisten. Ja.
Auf die Rote Ruhr-Armee würde ich sehr gerne später im Magazin auch nochmal zu sprechen kommen. Und genau, mich würde aber nochmal interessieren, inwiefern ihr beide da vielleicht was wisst, wie der Alltag von so einem Generalstreik vielleicht irgendwie so ein bisschen aussieht. Also was bedeutet das? Das heißt ja sozusagen erstmal, die Leute treten in den Ausstand, die Maschinen, die Fabriken stehen still. Trotzdem heißt das ja eine Organisierung im Alltag. Wisst ihr was, wie das dann sozusagen ausgesehen hat für Arbeiterinnen und Arbeiter? Was muss man da organisieren?
Ich weiß jetzt nicht, soll ich oder... Ja. Ja, also das muss man sich relativ bitter vorstellen. Also erstmal muss man nochmal vielleicht vorausschicken, es gibt ja damals kein DGB. Es ist nicht so, also eine Zentralgewerkschaft, wir streiken, kriegen wir Streikgeld und später noch Urlaubsgeld, was weiß ich. Also damals hieß es, es gab zwar einen Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbund, aber das war noch nicht so organisiert wie heute. Es gab auch Einzelgewerkschaften, es gab christlich organisierte Gewerkschaften und so weiter. Und die waren dann regional in Gewerkschaftssyndikaten sich verbunden und so weiter. Und wenn man jetzt in einen Streik trat, wie diesen politischen Streik gegen den Kapputsch, bedeutete das auch, dass man eben kein Geld bekam. Es war nicht klar, wer zahlt das. Das war später auch in den Verhandlungen, werden die Streiktage bezahlt oder nicht, war eine große Nummer, weil damals war das eben sehr traditionell patriarchal, meistens der Mann, der die Familie versorgt hat, und wenn der jetzt 2-3 Tage nicht arbeitet, dann hat er kein Geld. Und das ist ein harter Einschnitt. Das ist also auch eine Konsequenz, die Leute da eingegangen sind. Das muss man vielleicht auch nochmal so vorausschicken, dass das schon auch ist nicht einfach nur so ein Streik, es ist schon mit Konsequenzen verbunden. Für die ganze Familie sind viel mehr Leute davon betroffen. Dann gibt es ja verschiedene Formen von Streiken. Also in Berlin zum Beispiel, dieser ganz krasse Streik, der durchgezogen worden ist, da wurden auch die lebenswichtigen Betriebe gestreikt. Also Wasserversorgung, Gasversorgung wurde unterbrochen. Dann gibt es ja diese Fotos, wie die Frauen meist hinter diesen öffentlichen Pumpen stehen, um Wasser zu besorgen. Also kein Strom, kein Wasser, kein Gas und so weiter. Die Versorgungslage, also Transport, bricht auch zusammen. Dann gibt es ja diese spontan organisiert, wo sie alle auf dem Pferdewagen sitzen und dann da sich da rumkutschieren lassen. Also wenn dieser Streik wirklich ein bisschen länger gedauert hätte, dann hätte das für die Versorgung der Bevölkerung starke Einschnitte bedeutet. Das ist also auf alle Fälle etwas, was in den Alltag eingreift, was jeder mitkriegt und was eben, wie gesagt, auch Konsequenzen fordert.
Das heißt, man legt die gesamte Infrastruktur lahm. Das ist die Infrastruktur, auf die die Putschisten natürlich angewiesen sind und die sie deswegen dann nicht nutzen können. Aber es sind eben auch Einschnitte im Alltag, die man dann selbst in Kauf nehmen muss. Klaus, kannst du dem was anschließen, was sozusagen den Alltag des Streiks, des Generalstreiks betrifft?
Ja, da hat ja der Mann schon das Wesentliche gesagt. Also wie gesagt, der öffentliche Verkehr bricht natürlich zusammen, sogar die Wasserversorgung. Und da gab es natürlich auch immer Streitpunkte. Wie weit geht man bei so einem Generalstreik? Macht man die Energieversorgung auch dicht und die Wasserversorgung? Ja? Was natürlich auch die Leute, die streiken, trifft. Ja? Man muss natürlich dazu sagen, es gab dann gleichzeitig auch Demonstrationen, ja, und die Leute sind auf die Straße gegangen, eigentlich in ganz Deutschland, haben diesen Streik auch nach außen getragen. Und was das Verrückte ist, überall in ganz Deutschland, ja, hat die Reihe, ob das jetzt Reichswehr, SIPO, Zeitfreiwillige oder Freikorps war, die haben sofort reingeschossen in die Mengen. Ja. Also das ist auch so, das ist wirklich pathologisch. Ja. Also für die waren Demonstrationen, das war schon Bolschewismus. Ja. Und da haben die wirklich mit härtester Gewalt und ohne vorher irgendwie zu warnen, sofort reingeschossen. Das gehört auch zu diesen Generalstreik dazu, ja, dass also das Demonstrationsrecht auch einfach missachtet wurde von der Reichswehr.
Ja, vielleicht sollte man das auch noch anfügen bei der Gelegenheit, dass natürlich das generell Folgen hat. Wenn ich jetzt so einen Streik mache, der alles lahmlegt, hat das natürlich das Bürgertum, das man ja sozusagen gegen die Arbeiterschaft so ein bisschen damals sehen muss, ziemlich aufgebracht. Es gibt so Beispiele wie in Erfurt zum Beispiel, wo dieser Streik durchgeführt, wo man sieht, dass das eine Radikalisierung vorruft, weil die Bürger sagen, also wie kann man jetzt hier diese ganzen Wasserversorgung abschneiden und dann also gegen Streiks organisieren wollen, auf alle Fälle dagegen agitieren, Flugblätter rausbringen und so weiter, und da ist so ein gesellschaftliches Eskalationspotenzial, was auf alle Fälle dann also auch über diese Streiksache hinaus eine Wirkung hat. Also das, wie gesagt, das ist schon ein harter Eingriff gewesen.
Was das genau auch...
Man kann vielleicht noch dazu sagen, es hatte sich ja schon als Gegenreaktion zur Novemberrevolution hatten sich Bürgerräte gebildet, ja, die auch zum Teil von Banken finanziert wurden und von Kapital finanziert wurden. Und es zeigt ja auch diese traurige Rolle, die das deutsche Bürgertum ja in den letzten 200 Jahren gespielt hat. Ja, sie haben nicht mal eine eigene Revolution zustande gebracht. Sie haben sich an den Adel angebiedert. Und in dem Moment, wo große Teile streiken, 1920 kommt da so eine Gegenbewegung auch auf. Es waren auch Teile, es war aber eine Minderheit des Bürgertums, die sich angeschlossen haben, ja, sogar der Armee, also der Roten Armee oder eben auch bewaffnet haben. Aber das Großteil des Bürgertums hat doch jahrzehntelang versagt. Ja, das ist ja ist ja nicht nur die Rolle der SPD-Führung, sondern auch diese Rolle, die das deutsche Bürgertum gespielt hat. Das ist ja nun wirklich das Traurigste, was es mitgibt. Ja.